SWR Aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
Zwei verlorene Jahre, das klingt wie die Bilanz einer gescheiterten oder zumindest einer sehr schwierigen Beziehung. Es sind die Worte des Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, kurz BDI, Siegfried Russwurm. Und zwar in Bezug darauf, wie Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ampelregierung mit der aktuellen Wirtschaftskrise in Deutschland umgehen. Die harsche Kritik war heute in der Süddeutschen Zeitung zu lesen.
Besonders scharf kritisiert BDI-Präsident Russwurm Olaf Scholz, von dem fühlt er sich oft abgekanzelt, mit Zitaten wie »Die Klage ist das Lied des Kaufmanns«. Der BDI-Präsident wirft dem Kanzleramt vor, den Ernst der Lage zu unterschätzen. Gleichzeitig lässt Russwurm Wohlwollen durchblicken gegenüber Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Denn die beiden würden sich regelmäßig mit Unternehmensverbänden austauschen. BDI-Präsident Russwurm verlangt in der Süddeutschen Zeitung eine Debatte darüber, welche Industrien sich Deutschland noch leisten kann und will. Russwurm sagt wörtlich, wenn uns strategische Souveränität wichtig ist, müssen wir in Kauf nehmen, dass auch sie ihren Preis hat und die höheren Kosten akzeptieren. Der BDI-Präsident hält im Einzelfall dann auch Subventionen für vertretbar. Markus Ambale, Berlin.
Und der Industriepräsident ist mit seiner Kritik nicht allein. Auch andere Wirtschaftsverbände haben sich unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung geäußert. Zum Beispiel der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Peter Adrian. Er nannte der Deutschen Presseagentur als größte Probleme die schleppende Digitalisierung, überbordende Bürokratie, hohe Energiekosten und lange Genehmigungsverfahren. Zwischen dem vom Bundeskanzler vielfach beschworenen Deutschland-Tempo und der von den Unternehmen täglich erlebten Wirklichkeit klaffe eine deutliche Lücke. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer, sagte der Presseagentur, es sei ein Entlastungsbooster notwendig, um wieder Wachstum zu erreichen. Nicht nur Bundeswirtschaftsminister Habeck stehe in der Pflicht, sondern auch der Kanzler. Eine Weile gab es keine Neuigkeiten um die Probleme beim niederländischen Lastenradhersteller Babu, was gebrochene Rahmen angeht. Jetzt ermittelt aber die dortige Staatsanwaltschaft gegen das Unternehmen. Zuvor hatte es nur ein Untersuchungsverfahren der Verbraucherschutzbehörde gegeben. Aber es haben sich Hinweise auf ein mögliches Fehlverhalten von Mitarbeitenden ergeben. Seit Mitte Februar werden die Räder bereits nicht mehr verkauft, weil ihre Sicherheit in Frage gestellt wurde.
Und sie bewegen sich doch. Die Lastenräder, die eigentlich nicht mehr fahren sollen. Auch in den Niederlanden, dort wo sie herkommen, sind sie nach wie vor präsent auf den Straßen. Es ist nicht so, dass die Besitzer nicht wüssten, was los ist.
Je weet dat het niet 100% veilig is. Je weet niet wat andere mensen zeggen. Of hoe ze je aankijken, dat is wel een ding. Maar ik kan eigenlijk gewoon niet zonder. Das ist ein Problem.
Ich weiß, dass es nicht 100% sicher ist, erklärte diese Mutter im niederländischen Sender NOS. Und du wirst vielleicht manchmal komisch angeschaut. Aber ohne das Rad kann ich einfach nicht leben. Das ist das Problem. Die einen fahren etwas vorsichtiger, die anderen kümmert's nicht wirklich.
Ich bin hier vorig Jahr noch mal von Deutschland nach Nederland gereden und das Jahr davor nach Dänemark zu mit dem Ding.
Im vorigen Jahr war ich damit von Deutschland in die Niederlande gefahren und das Jahr davor in Dänemark, ohne dass was passiert ist. Im Februar schockte die niederländische Verbraucherschutzbehörde die Babu-Gemeinde mit einem Verkaufsverbot und einem Rückruf. Betroffen 4 Lastenradmodelle, deren Rahmen ungewöhnlich oft gebrochen waren. Der Hersteller erklärte jedoch, bei 50.000 verkauften Rädern habe es nur 20 Mal Probleme gegeben. Weil es so wenige waren, habe man auch nicht die Behörden informiert. Diese Aussage von Februar könnte der Firma jetzt auf die Füße fallen, denn die Untersuchungsbehörde spricht nach Abschluss der Ermittlungen von hunderten gebrochenen Rahmen und übergibt den Fall an die Staatsanwaltschaft. Der Hersteller habe die Ursachen nicht ausreichend untersucht und relevante Informationen vorenthalten. In niederländischen Medien hatte es zuvor besorgniserregende Berichte gegeben. Bevor die Inspektoren kamen, hätten Mitarbeiter kaputte Rahmen versteckt, um damit zu zeigen, dass eigentlich alles in Ordnung sei. Kunden sei gesagt worden, dass es grundsätzlich nicht möglich sei, dass der Rahmen kaputt geht, und wenn, sei das Rad überladen. Diese Vorwürfe werden jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Firmenleitung sagt, falls das alles wahr sei, dann sei das ein Verstoß gegen die Unternehmensphilosophie. Mitte Februar mussten wir unsere Kunden bitten, ihr Lastenrad nicht mehr zu benutzen, erklärte Firmenchef Gerald Feinemar. Es betrifft ein Drittel unserer Modelle. Das ist ärgerlich und wir haben unser Bestes getan, um eine passende Lösung zu finden und sie zu entschädigen. 22.000 Räder wurden zurückgerufen. Räder, die jünger als 5 Jahre sind, sollen durch ein neues ersetzt werden, alle anderen repariert. Besitzer können sich online registrieren, um zu klären, ob ihre Räder abgeholt werden müssen oder ob ein Durchchecken reicht. Andreas Meyer-Feist, Brüssel.
Es gab eine Zeit, da war der finnische Mobilfunkhersteller Nokia weltweit die Nummer 1, bis Apple kam mit seinen Smartphones. Heute haben die einstigen Platzhirsche Nokia und Ericsson Hauptversammlung. Sie verfolgen mittlerweile andere Geschäftsfelder. Wir nehmen das zum Anlass zu fragen, woran scheitern Geschäftsmodelle und was kann man daraus lernen, auch mit Blick auf die Tech-Giganten, die heute die Börsen dominieren.
Klangvoll waren die Namen der Handys aus dem Hause Nokia nicht wirklich. 1110, 3210 oder 3310 waren vor gut 20 Jahren trotzdem echte Statussymbole und weltweite Verkaufsschlager. Millionenfach gingen sie über die Ladentheke, der Sound der Handys unvergessen. Vergessen aber ist heute der Erfolg des finnischen Konzerns, zumindest was die Mobiltelefone angeht. Im Jahr 2009 noch erzielte Nokia mehr als 50 Milliarden Euro Umsatz, dann folgte der Absturz. Nokia konnte nicht mehr mithalten. Olli-Pekka Kallasvuo, damals Chef bei Nokia, sagte später:
Es war wie immer in der Wirtschaft. Wenn ein Unternehmen funktioniert, dann kann es vielleicht auch ohne herausragende Strategie Erfolg haben. Funktioniert es nicht, ist selbst eine gute Strategie wertlos.
Im Jahr 2013 verkaufte der finnische Konzern seine Handysparte an Microsoft. Als Lizenzmarke kehrte Nokia später auf den Markt der Mobiltelefone zurück, spielt aber seither dort kaum noch eine Rolle. Längst dominieren andere, Samsung, Huawei und vor allem Apple. Das Mobiltelefon ist abgelöst vom Smartphone. Wieso hielten Hersteller wie Nokia oder das japanisch-schwedische Joint Venture Sony Ericsson da auf einmal nicht mehr mit? Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis.
Das Telefon wurde zum Minicomputer und damit spielte Betriebssystem eine extrem große Rolle. Und wer da stark war, der konnte eben triumphieren. Und Apple war da stark. Sie kam ja aus dem Computerbereich, haben mit dem System iOS für sich auch ein Monopol erschaffen.
Ein Beispiel sei das, so Stefan Risse, für technologische Disruption. Das sei aber nicht der einzige Faktor, wenn es um die Frage geht, warum Geschäftsmodelle scheitern. Auch die Arbeitsbedingungen, etwa Lohnkosten, spielten dabei eine Rolle, aber auch die Konsumgewohnheiten der Menschen. Besonders gut geschlagen haben sich in diesem Rennen zuletzt die sogenannten Magnificent Seven, Microsoft, Apple, Alphabet und andere Tech-Riesen aus den USA. Der Wettbewerb sei weiter groß, so Stefan Risse von Akatis, aber...
Ich glaube, wir haben unter den Magnificent Seven schon Unternehmen dabei, auch Amazon mit so einem universellen Marktplatz, Google so als Suchmaschine oder wer benutzt bitte nicht Google Maps. Das sind schon Unternehmen, die sind noch schwerer zu verdrängen, als Nokia oder Ericsson zu verdrängen waren.
Von ihrem Niedergang haben sich die beiden skandinavischen Konzerne zumindest an der Börse nie erholt. Im Jahr 2000 zählte Nokia noch zu den wertvollsten Konzernen der Welt. Diese Zeiten sind vorbei. Von den Rekordständen der Aktie sind die heutigen Kurse von Nokia oder Ericsson weit entfernt. Aktiv aber sind die Unternehmen nach wie vor.
Die sind auch nicht klein, nur die sind eben völlig raus aus dem Markt, den wir als Konsumenten kennen. Nämlich als Handyhersteller spielen sie überhaupt gar keine Rolle mehr, aber sie sind Netzwerkausrüster. Nokia hat knapp 100.000 Mitarbeiter, ist der größte Netzwerkausrüster weltweit, noch vor Huawei. Und Ericsson ist im Grunde in dem gleichen Geschäft.
Die skandinavische Handymacht also ist passé. Die Überbleibsel dieser Zeit schlummern heute noch in so mancher Schublade. Wer die alten Geräte mal wieder einschaltet, hört dann etwas, das längst Kult geworden ist. Auch wenn die Hersteller heute andere Geschäftsmodelle verfolgen. Sebastian Schreiber, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.
Und wir schauen noch auf den deutschen Aktienindex DAX und wie er sich heute entwickelt hat.
Wellengang. So lässt sich der heutige Verlauf des deutschen Aktienindexes beschreiben. Nachdem der DAX gestern bereits das 28. Rekordhoch in diesem Jahr erreicht hatte, gab er wieder nach und beendete den Handelstag zum ersten Mal seit Mitte März wieder im Minus. Heute ein leichter Gewinn von unter 0,5%. Die stärker als erwartet gefallene Inflationsrate im Euroraum gibt dem DAX ein wenig Rückenwind nach oben. Das von der Europäischen Zentralbank gesetzte Inflationsziel von 2% rückt immer näher. Im März lag die die Inflation im Euroraum mit 2,4%, so nah dran am Ziel wie zuletzt vor 3 Jahren. Die Hoffnung unter Anlegern der Industrie, aber auch der Verbraucher für eine erste Zinssenkung im Sommer immer größer. Die EZB hatte im Kampf gegen die Inflation bereits 10-mal in Folge den Leitzins angehoben. Burchan Kim, ARD, Finanzredaktion.
Der DAX ist mit 18.374 Punkten aus dem Handel gegangen, 0,5% im Plus.